Seit über 10 Jahren haben China und die Schweiz ein Freihandelsabkommen. Und das Freihandelsabkommen wird in diesen Monaten modernisiert und angepasst. Die Schweizer Tech-Industrie exportiert Güter im Wert von über 4,4 Milliarden Franken pro Jahr nach China. Aber das Geschäft ist tückisch. China ist eine Weltmacht, nicht nur militärisch, sondern immer mehr eben auch technologisch. Überholt China auch die Schweiz bei der Spitzentechnologie? Und was würde das heissen? Über das reden wir jetzt im Tech Talk. Jens Ding, du bist CEO von der Firma Tornos, gehört weltweit zu den Spitzen, stellt hochpräzise Werkzeugmaschinen her, im Welschland, in China und auch in Taiwan. Eine erste Frage, was fasziniert dich an China, was schockiert dich an China?
In einem industriellen Kontext fasziniert mich in China die enorme Geschwindigkeit, die Technologie, die industrielle Leistungsfähigkeit, die China auf dem Weg gebracht hat, was umgesetzt wurde, was auch ein bisschen ein Erschrecken ist oder ein bisschen beeindruckend ist einfach, dass für die europäische Industrie ist es eine Herausforderung, diesen Wettbewerb gerecht zu werden, diese Größe zu beherrschen und auch die Zugänglichkeit zu schaffen in dem chinesischen Markt. Das ist ein bisschen die zwei Dinge.
Okay. Christoph Frey, Historiker, Professor der HSG. Was fasziniert dich? Was schockiert dich manchmal an China?
Was mich am meisten fasziniert, ist die unglaubliche Wucht oder Effektivität aus dem Zusammenspiel von Plan und Markt, Staat und Wettbewerb. In dieser Mischung, in dieser Wucht, gibt es das sonst nie. Was mich gleichzeitig immer wieder erschreckt, sind die sozialen und die menschlichen Kosten von dieser Wucht. Das hat einen Preis. Von dort her ist es im Prinzip so zwei Seiten vom Gleichen.
Du hast mir im Vorsprech gesagt, eigentlich, dass China mehr Neugier verdiente vom Westen und mehr Respekt. Was meinst du mit dem?
Ich glaube, bei der heutigen Hyperfokussierung auf Donald Trump und die USA würde fast jedes Land der Welt mehr Neugier verdienen. Wir nennen uns offene Gesellschaften. Und ich sehe heute von dieser Offenheit und von dieser Neugier nicht mehr immer so viel. Mit dem Respekt, da müsste man vielleicht ein bisschen mehr ausholen. Generell scheint es mir, meine Wahrnehmung, dass wir bei uns sehr eine einseitige Berichterstattung haben, die häufig aufs Negative fokussiert, die häufig auf Grau- und Schwarzseiten fokussiert, Menschenrechtssituation, Überwachung, und man hat das Gefühl, alle leben dort in einem grossen Gefängnis. Und es wäre vielleicht nicht schlecht, auch im Licht von der Geschichte, wenn wir ein bisschen mehr schauen würden, was war eigentlich, zum Beispiel mit Hongkong? Ja. Was machen die da mit Hongkong? Man muss immer lächeln, wenn die Frage kommt. Ja, wir haben China ziemlich brutalisiert und vergewaltigt im 19. Jahrhundert. Und von dort her darf man nicht nur die eine Seite anschauen, sondern ruhig auch ein bisschen hineingehen. Was leistet denn das 1,4 Milliarden Volk? Wie schnell, du hast es gesagt, Jens, wie schnell kommen die Fürsche? Und ich würde meinen, man darf auch Respekt zeigen gegenüber einem gesellschaftlichen und politischen System, von dem wir die Werte nicht unbedingt teilen.
Bis ins 19. Jahrhundert gehen wir vielleicht heute nicht zurück, aber du als Historiker wirst uns Einblick geben, mindestens in die jüngere Geschichte von China. Jens, was den Respekt betrifft, ich mag mich erinnern, nur in den späten Nullerjahren haben wir die Bilder gesehen, zum Beispiel vom Automobil, so in Frankfurt, auch in Genf, wo dann irgendwie chinesische Vertreter halb unter den deutschen Auto oder auch anderen europäischen gelegen sind, Fotos gemacht haben, sozusagen Industriespionage betrieben haben. Heute ist die Situation umgekehrt. Die Chinesen haben uns mindestens in diesem Markt eigentlich überholt.
Ja, ich denke, dass diese Frage hier, auch das Thema mit Respekt, ist ein ganz wichtiges, ein grundsätzliches Thema für uns im Westen, wenn man so will, im Western Hemisphere. Aber Fakt ist einfach, dass ich habe die Gelegenheit gehabt, seit 1997 immer wieder für die Arbeit in China unterwegs zu sein. So, das sind jetzt knapp 30 Jahre, dass es dem so ist. Und was ich einfach gesehen habe, ist diese Entwicklung von Industrie über diese Zeit, und die ist wirklich rasant gewesen. Und ich denke, dass wir haben einen gewissen mangelnden Respekt gehabt zu Anfang. Wir haben nicht wahrgenommen, dass eigentlich nur eine günstige Werkbank auf der Seite, wo man günstig produzieren kann, dass das eigentlich vielleicht auch ein Eigenleben entwickeln kann, dass diese Leute lernen wollen, Hunger haben und sagen, hey, ich will vorwärts. Und dadurch eigentlich dort stehen, wo sie heute stehen, wo sie wirklich sich eingesetzt haben, um was daraus zu holen. Man kann sagen, okay, das Industriespionage bei den Chinesen, aber wenn man zurückdenkt, bei den Japanern früher, bei den Südkoreanern, es war nicht anders, sondern die haben es eigentlich vorgelebt, wie man es erfolgreich umsetzen kann. Und ich bin überzeugt, dass China auch dort von gelernt haben.
Darf ich fragen, wie erlebst du das selber vor Ort? Ich habe es kurz ihr tut selber in China produzieren. Was macht ihr genau dort und wie gestaltet sich die Zusammenarbeit? Oder anders gefragt, habt ihr heute mehr Respekt als vor 10 Jahren von euren chinesischen Partnern in China?
Thomas ist schon seit sehr, sehr lange aktiv in den chinesischen Markt, auch zurück in den Zeiten, wo mechanische Langdrehmaschinen hergestellt wurden. Also Thomas war eine Referenz auf der ganzen Welt und ist es auch heute. Wir haben aber eine Veränderung gesehen. Und heute ist es so, dass etwa 40% der weltweit neu installierten Langdrehmaschinen stehen in China und werden in China installiert.
Und sag doch schon, was Sie genau machen.
Genau. So, die Firma Tornos ist ein Unternehmen, welches es seit 140 Jahren gibt. Wir sind zu Hause in Moutier im Jura. Und wir stellen sogenannte Langdrehmaschinen her, CNC-gesteuerten Langdrehmaschinen. Und auch Multispindelmaschinen. Diese Maschinen eignen sich wirklich für die industrielle Produktion von Bauteilen, welche in der Regel ein Längenverhältnis zu Durchmesser haben, wo einfach die Teile doch sehr lang sind. Und wir sind sehr stark in der Mikromechanik, wir sind in der Automobilindustrie, wir sind in der Medizintechnik, wir sind quasi in allen wichtigen Marktsegmenten tätig.
Und also ihr könnt eigentlich, das richtig verstehen, auch Drehmaschinen, hochspezialisierte Drehmaschinen, wo ihr lange Teile könnt drehen, und das ist etwas, wo nicht viele können.
Es gibt auf dem Weltmarkt weniger als 10 Unternehmen, die als Weltmarktwettbewerber eigentlich wahrgenommen werden heute. Und dort sind wir einer von diesen. Und grundsätzlich ist einfach das ganze Setup in China so, dass wir seit sehr vielen Jahren dort Vertrieb und Service leisten, aber dass wir jetzt auch seit 15 Jahren in China produzieren und ein Werk in Xi'an, im westlichen Xi'an haben. Und halt unsere Verkaufs- und Servicegesellschaft ist in Shanghai zu Hause.
Wie hat sich das jetzt verändert in den letzten 10 oder mehr Jahren, die Zusammenarbeit mit China? Ich nehme an, dass links und rechts kommen auch Konkurrenten auf. Vielleicht treten auch eure Kunden in China mittlerweile anders auf euch gegenüber. Oder ihr habt euer Verhalten müssen ändern. Hat es eine Entwicklung gegeben?
Aber absolut. Und ich denke, dass der Herr Christoph Frey, der kann auch da was zu was sagen. Es ist einfach so, dass, wenn ich mich zurückerinnere an die ersten Zeiten, da ist es so, dass Europäer und so, wir sind mit sehr viel Know-how, sehr viel Wissen, wir sind mit sehr vielen wichtigen Produkten nach China gereist. Heute ist es so, dass eigentlich diese eigene Stolz und diese eigene Fähigkeiten sich dramatisch entwickelt haben. Und es gibt ja auch Bereiche, Photovoltaik oder E-Autos oder andere Bereiche, wo einfach China auf einem absoluten Weltspitzenniveau angekommen sind und uns in diesem Sinne nicht mehr brauchen. So, das heißt, die Emanzipation ist schon stark vorangeschritten.
Christoph, du hast mal gesagt, China sei nicht nur extrem strebsam und unerbittlich in den 5-Jahres-Plänen, die sie immer noch haben und machen und eben knallhart denen folgen. Du sagst auch, eigentlich ist China zwar ein sozialistisches Land, aber kapitalistischer als manches westlichen kapitalistischen Land. Das scheint zu funktionieren. Du hast vorhin schon angetönt, eingangs. Was könnte man denn von China jetzt lernen als westliches Unternehmen?
Wir könnten sehr, sehr viel lernen. Genauso wie China. Du bist ein
richtiger Fan.
China. Ja, nein, was heisst schon Fan? Was mir gefällt, ist die Neugier. Ja, China weiss viel mehr von uns als wir von China. Mhm. Und da allein sagt sehr viel aus über den Zustand von einer Gesellschaft. Nicht? Und vielleicht noch zum Kapitalismus. Ich staune immer, oder, wie China eigentlich gut wegkommt mit dem grössten von allen Zaubertricks, nämlich wir sind ein kommunistisches oder sozialistisches Land. Und auch wir mögen ja so Selbstzuschreibungen. Wir sind die liberalsten von allen und das sind dort ein bisschen die anderen. Die Realität ist halt nicht schwarz und weiß, sondern grau in grau. China hat einen unheimlich harten Wettbewerb im Privatsektor. Wahrscheinlich der härteste Wettbewerb heute auf der Welt. China hat eines der restriktivsten
Immigrations... ihr setzt jetzt eben auf Auto oder auf andere Industrien und das wird einfach... Und dann müssen ja alle durchlaufen.
Schau, Michael, das ist genau das Zusammenspiel von Primat von der Politik, Makroplanung und eurem brutalen Wettbewerb im privaten Sektor. Und das ist eben da, ich habe eingangs gesagt, das ist einfach faszinierend, weil wir können uns da fast nicht vorstellen, wie das überhaupt kann gehen. Aber zum Zurückkommen, ja doch nicht. Überraschend ist halt einfach, wie schnell China in die Innovation gekommen ist. Mir hat man noch gesagt an der Uni, offene Gesellschaften sind Voraussetzung für Innovation. Autokratien können ja nur kopieren, nicht zu mehr kommen die nie. Und heute sind wir wahrscheinlich gut beraten, wenn wir ein bisschen vorsichtiger, also Master-Narrativen, so Meistererzählungen herangehen und vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass halt damit die Freiheit in China selektiver ist. Politisch gibt es in China überhaupt keine Freiheit. Ja, die haben nicht irgendwie eine Mitbestimmung. Aber der ganze Rest, der Ai Weiwei hat es gerade jüngst wieder so schön gesagt, nicht der ganze Rest in China ist relativ ein offener, wilder Markt.
Aber wenn ich dich jetzt so rede, dann würdest du eigentlich sagen, der Bundesrat muss jetzt auch anfangen mit 5-Jahres-Plänen und die Industrie muss entsprechend reagieren. Ist das deine Aussage?
Nein, Michael, das ist nicht meine Aussage, weil bei allem Respekt für konfuzianische Gesellschaften, überhaupt asiatische Gesellschaften, wir haben viele längere, markantere Geschichten auch vom Individualismus.
Genau.
Wogegen du in Asien halt Gesellschaften hast, die Pflichten gegenüber der Familie zum Beispiel vor der Recht kommen. Und das ist etwas, was uns schwerfällt, ja, auch zum Akzeptieren, dass es tatsächlich so Gesellschaften gibt. Aber die gibt es nicht nur in China, sondern an anderen Orten in Asien.
Darf ich das mitnehmen? Das hat mir jetzt so ein Wunder, Jens. Du sprichst etwas Wichtiges an, eben der Individualismus, der stark westlich geprägt ist, fast eine westliche Erfindung ist, im Gegensatz zu asiatischen Verständnis. Ist das etwas, wo ihr auch als Kulturclash jetzt in einer chinesischen Firma oder auch in der Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern wahrnehmt?
Ja, ist mal so, es gibt in den Strukturen, kann man sagen, in den asiatischen Strukturen, das, was Christoph sagt, das ist das konfuzianische Gesellschaften. Es gibt einen gewissen Respekt in dem Unternehmen oder einen Respekt im Umfeld und gegenüber Vorgesetzten etc. Und in Europa ist das eher so, in der Schweiz auch, dass man einfach sagt, okay, man redet miteinander und das über allen, sagen wir so, Stufen in einem Unternehmen durch. Das ist alles so ein bisschen verhaltener und manchmal ist es schwierig, an die richtige Information sehr schnell zu kommen. Ja.
Gibt es denn etwas, wo ihr sagt, das müssen wir so machen, wie es Chinesen machen?
Also wenn wir das einfach, ich mal so, der Christoph hat das ausgeführt, oder wenn einfach von außen betrachtet, ich sag mal so, viele, die da rübergehen und die kommen dann zurück und denken sich, wow, in China ist Speed, man landet in Zürich und dann, ich mal so, wird die Handbremse gezogen ein wenig, oder? Es ist einfach so, dass es gibt ein...
Gut, wenn da die Arme Berner denken, die fühlen sich dann auch gestresst, wenn sie nach Zürich kommen. Ja.
Aber Fakt ist einfach, dass, ja, ich mal so, wir können davon lernen und es ist ein wichtiges Element.
Darf ich vielleicht auch kurz ergänzen?
Ja, bitteschön.
Oder wenn du fragst, was können wir tatsächlich lernen? Ich glaube, etwas, was wir in der offenen Gesellschaft im Westen, auch in der demokratisch verfassten Gesellschaft, nicht so gut können wie China, ist es möglichst die Strategiefähigkeit. Ja? Mhm. Dass wir überhaupt an einen Ort hinkommen, wo man in der Politik nicht auf der nächsten Wahl dort schielen und auf Meinungsumfragen, sondern dass du tatsächlich einen gewissen Zeithorizont...
Gut, aber das ist ja systembedingt.
Das ist ja, natürlich. Ja. Da sind wir halt dann bei systemischen ja. Unterschied. Aber ich glaube, wir müssen uns von dort her fragen, wie wir auch in demokratisch verfassten Gesellschaften in eine bessere Strategiefähigkeit hineinkommen und nicht alle vier Jahre wieder alles umtreiben.
Aber da, ohne jetzt da ins Philosophieren zu kommen, aber hat natürlich die Schweiz mit der Zusammensetzung vom Bundesrat, wo auf Konsens schlussendlich basiert, wo alle massgebenden Parteien drin sind, gegenüber Oppositionsdemokratien wie jetzt Deutschland zum Beispiel, wo wir auch wirklich eine Stagnation sehen, gleich noch einen Vorteil?
Weißt, wenn wir jetzt, also wir können schon in die politische Systeme hineingehen. Meine Anmerkung oder mein Anliegen wäre eigentlich eher ein bisschen generisch allgemeins, dass wir uns müssen, gerade auch jetzt in Zeiten vom Umbruch, auch in der Schweiz müssen lernen, dass wir schneller kommunizieren, dass man, Gerrit Pfister hat es vor kurzem einmal gesagt, oder, dass man halt allenfalls versucht, neue Gefäße oder Zellen zu schaffen, wo wir kürzere Wege haben, um schneller uns schneller bewegen
im politischen System.
Im politischen System. Ich bin übrigens nicht Historiker, sondern Staatswissenschaftler.
Oh, das ist ja ganz peinlich.
Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber nicht, man darf sich nicht mit falschen Federn...
Aber du so bin ich nicht Historiker. aber bleiben wir gleich noch beim Thema Historie, weil eben China geht nach dem 5-Jahres-Plan vor, respektive 15-Jahres-Plan. Und jetzt bis 2035, habe ich aufgeschrieben, wenn sie allen Hightech-Bereich gut dazugehören, bis 2049 wollen sie überall an der Spitze sein. Wenn du das hörst, Jens, macht das nicht ein bisschen Angst? Weil so wie wir es jetzt erlebt haben, in den letzten 20 Jahren, werden sie das auch schaffen?
Ich meine, definitiv in gewissen Bereichen werden sie es schaffen. Und wiederum, was Christoph vorhin gesagt hat, in Bereichen, wo das Land oder auch das System sich entschieden haben, hier wollen wir vorwärts machen, das schaffen sie eben, das notwendige Clusters, die bauen es auf und bauen es aus. Und da ist es einfach so zu schauen, okay, alles, was ein gewisses Volumen hat, alles, was wichtig ist, dort wird es wahrscheinlich für Schweiz und für uns wird es nachhaltig anspruchsvoller werden. Aber in den Bereichen, wo wir sagen, hey, das ist wichtig, aber ist trotzdem so klein, dass niemand sich darum kümmern will, da gibt es große Möglichkeiten.
Also du hoffst eigentlich, dass jetzt zum Beispiel Tornos oder andere Schweizer Tech-Industrieunternehmen in eine Nische arbeiten können, wo sie, sagen wir mal, fast unter dem Radar durchgehen?
Eigentlich kann man sagen, unter dem Radar durch. Wir sind stark. Es gibt viele, viele Unternehmen, die sehr, sehr vieles Gutes können hier. Und es ist einfach so, dass das manchmal dann überhaupt nicht ins Gewicht fällt da in China, weil man muss sehen, was da überhaupt an Geld gedreht wird. Und da ist die Schweizer Industrie relativ klein im Vergleich. Und wir müssen auch nicht unbedingt glauben, es gibt wenige Unternehmen, Schweizer Unternehmen, die in China aktiv sind und tatsächlich auch dieses Volumengeschäft mitgenommen haben. Häufig ist es so, sie sind eher der Nischenplayer gut angesehen, aber das Volumen macht nebenbei andere Firmen.
Aber tatsächlich ist, wir sehen es jetzt eingeblendet, China ist ein unverzichtbarer Absatzmarkt für die Schweizer Industrie. Zahlen zeigen das klar und deutlich. Mhm. Wir sehen, also China ist ein Zielmarkt, ein wichtiger, wird aber eben auch immer mehr zu einem harten Konkurrent. Und man sagt ja schon jetzt, Christoph, dass China zwar nicht 100% Swiss Quality kann bieten, jetzt noch nicht. Was in Zukunft bringen wir, wissen wir nicht. Aber dass eben oft 95% auch genügt.
Ja, ganz offensichtlich. Ja, vor allem zum Skalieren und Wachsen.
Und das ist ein Optimismus jetzt vom Jens. Also in der Nische ziehen, unter dem Radar durchzukommen.
Ich würde sagen, die Schweiz hat gar keine andere Wahl. Wir haben keine anderen Alternativen in der Schweiz, als die hohen, also Top-Nischen suchen, die pflegen, kultivieren, so gut wir können, und dort exportieren. Ich glaube, wir können nicht mit unseren Rahmenbedingungen, würde es mich dann noch wundern, was wir in der Schweiz überhaupt für Alternativen hätten zu diesen Top-Nischen. Wenn du jetzt von uns redest.
Ja,
ganz klar.
Made in China, eben, es wird immer mehr zu einem Top-Label eigentlich. Nur mal an dich, Christoph, in zwei einfachen Sätzen. Wir haben vorhin vom System China geredet, von der Education, und die Umständen auch von den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. In zwei Sätzen, was macht es denn aus, das Label Made in China? Wieso ist das heute fängst so gut?
Zwei Sätze.
Zwei
das ist eine Herausforderung.
Erster Satz.
Du bist ein Professor.
Erster Satz.
Der ganze Stufenbau. Strategiefähigkeit, Makroplanung, Qualität vom Faktor Arbeit heute, Ausbildung. Dann, ich sage mal, die industrielle oder die Tiefe von diesen industriellen Ökosystemen. Und jetzt der zweite Satz. Nicht? Du hast in China eine unvorstellbare Nähe von allen Produktionsstufen und daraus gibt es ein bemerkenswertes Wissen zu Prozess, Material, Fertigung. Iteration, wiederholen, zuerst haben sie kopiert, nachgeahmt, aber wenn ich jetzt Shenzhen überhaupt das Delta vom Perfluss anschaue, nicht, was da auf ein vielleicht der beste oder über den beeindruckend von allen Cluster, in welcher Nähe du praktisch alles hast. Mhm. Und da im dritten Satz noch ein Beispiel. Wenn du ein Armbändchen machen willst, das dir verschiedene biometrische Daten erfasst, dann geht so etwas vom Design über die Auslegung von der technischen Umsetzung bis in die Fertigung. Da geht noch 40 Tage. Mhm. Die sind so unfassbar schnell. Da muss nicht immer in Qualität münden. Mhm. Aber es mündet immer wieder auch in Qualität und generell heute halt ganz eine andere Qualität als noch vor 10 Jahren.
Jetzt kann man auch sagen lassen, dass eben, wenn man in China will tätig sein, dann muss man oft jetzt eben auch die Produktion selber, wie ihr schon lange habt, in China haben, aufbauen. Durchaus eben auch, dass die Chinesen können lernen können. Ist das so? Gibt es da auch einen gewissen Zwang von China aus gegenüber den Unternehmen, die man mit China Geschäfte haben? Was erlebst du, was hörst du vielleicht auch von anderen Unternehmern?
Ich sag mal so, ich würde sagen, Zwang in diesem Sinne gibt es keinen. China kann nicht ein Unternehmen dazu zwingen und sagen, okay, du musst jetzt unbedingt hier was machen. Ein Unternehmen hat immer eine Wahl. Aber wenn man dann diese Rechnung macht und sagt, okay, was kann ich hier erreichen und was kostet es mir in Bezug auf, also wenn man exponiert ist, oder das heißt, was kann ich dabei verlieren? Ja? Und oft ist das so, dass auf jeden Fall über die letzten 20, 30 Jahren hat man definitiv mehr gewonnen als verloren. Und um zurückzukommen,
wenn man dort
produziert hat. Und ich meine so, sehr häufig ist das wirklich so, dass Unternehmen haben angefangen, einen Vertrieb zu haben, Service geboten, hat mehr und mehr Geschäft gemacht und hat dann eigentlich mit Motivation auch von China Betriebsstätten eingerichtet, hat angefangen, es selber zu produzieren, montieren und Produkte zu bauen. So, das ist eigentlich eine kontinuierliche Entwicklung gewesen. Und es ist tatsächlich so, egal ob das jetzt Maschinenbau, Chemie oder auch Autos, alle Länder haben investiert in China, ob das die Japaner oder die Amerikaner oder die Europäer, alle sind da hingegangen und haben eigentlich dazu beigetragen, dass das Wissen alles dort ankommt. Und man muss Respekt haben vor den Chinesen, weil sie haben diese Möglichkeit genommen und haben was daraus gemacht. Haben nicht nur einfach gesagt, ich fülle mal einen Zettel aus und dann ist es gut, sondern sie haben es wirklich an sich genommen.
Aber das ist eigentlich die grosse Frage, oder? Nach der Öffnung mit den 80er Jahren hat der Westen stark können profitieren von dem neuen, offenen Millionenmarkt. Alle haben dort wollen Produkte herverkaufen. Ja. Mit der Zeit ist man dort hergegangen und produzieren. Und man hat so jetzt einfach den Eindruck, jetzt kommt so wie die Retourwelle. Wir haben China überschwemmt mit Produkten, mit Wissen, mit Fabriken. Und jetzt überschwemmen sie den Westen. Und die sind so gross, dass man, ich tue jetzt ein bisschen Apokalypse ist das anzeichnen, dass man droht, unterzugehen?
Ich sag mal so, wahrscheinlich ist die Schweiz davon weniger betroffen als andere Ökonomien und andere Länder, weil wiederum wir haben schon vor dem, dass China da war, eigentlich schon ein gewisses Niveau gehabt, was wir verteidigen mussten und das hat sich nicht verändert. Aber Tatsache ist, dass China einfach durch durch das Neuentwickeln, das Erfinden, das Vorwärtsmachen, ich sage mal, neue Technologien, Humanoid Robots und alles, wir müssen davon ausgehen, Elektroautos, dass, da ist der Tonangeber ist China und nicht unbedingt jemanden anders. Ja.
Also von dort her, das ist eine Perspektive, jetzt kommen sie und überschwemmen uns. Aber Entschuldigung, man kann es schon noch ein bisschen anders formatieren. Ein bisschen anders formatieren, nämlich, dass wir, gerade wenn wir jetzt Elektroauto anschauen, nicht, wenn ich einen Ferdinand Dudenhöfer zulasse, das ist ein Deutscher und ein Autoexperte, und
der sagt,
wir bleiben heute auf dem chinesischen Markt, um den Anschluss nicht zu verpassen.
Ja, ja.
Das heisst, ja doch, da ist eine Massenproduktion da, aber das ist eben gerade auch für uns in der Schweiz erheblich. Sie kommen eben auch in Qualität. Das heisst, wir haben da wirklich Full Spectrum. Ja? Und nicht irgendwie, China macht keine Nischenpolitik, sondern China ist grossflächig unterwegs. Ich glaube, an dieser Stelle darf man vielleicht auch mal sagen, dass der industrielle Output von China, ja, das ist heute USA, Japan, Südkorea und Deutschland zusammen.
Mhm.
Ja. Mhm. Und da heisst, es geht eben gerade nicht nur um irgendwelche...
Aber das ist auch der Punkt, das ist einfach gigantisch.
Ja,
das ist riesig.
Ja, aber
es ist ein bisschen David gegen Goliath bald schon.
Ja, aber muss man es dann immer als Nullsummenspiel anschauen, wo der eine gewinnt und der andere verliert? Ich sehe es ein bisschen anders. Nicht? Ich habe viel weniger Angst vor dieser Situation.
Ich denke auch, dass es gibt ja, wenn wir weiß ich nicht, 30 Jahre zurückgehen, Japan war auf einem enormen Niveau in der Welt, ich sag mal so, in Bezug auf Industrie etc. Und das hat sich auch wieder relativiert. Mhm. Ob das so sein wird in China, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, ich glaube, Durchschnittsalter in der Schweiz 44 Jahre alt, China etwa 42, ja. Indien 27. Aber einfach, dass die Chinesen sind nicht sehr weit weg von uns. Mal schauen, wie stark das jetzt eigentlich dieses industrielle Potenzial beibehalten können in Form von Automatisierung und alles, was da jetzt drumherum geht. Aber auch dort gibt es eine gewisse Überalterung in der Gesellschaft.
Ja. Schnelles Zeitgleis, Intellectual Property, der Schutz vom geistigen Eigentum, ist das mittlerweile gewährleistet in China oder hat man da immer noch ein bisschen zu nörgeln und ein bisschen zu kämpfen?
Also, weißt du, nur schon dein Blick, Michael, oder? So nach dem Motto, die klauen ja alles.
Ja, das ist ja nicht so von der Hand
gewesen. Ich muss mich daran erinnern, es gibt auch ein wunderschönes Buch jetzt von Karl Benedikt Frey, Oxford University. Und der Karl Benedikt Frey zeigt uns so schön, wie die USA, Deutschland in ihrer Zeit, wo sie aufgekommen sind, geklaut haben, zusammengeklaut haben, zusammengestohlen haben, was sie können. Was willst du denn mit deinen Babyökonomien anders? Und das hat ja China in den letzten 30 Jahren auch gemacht. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Heute ist der Trend natürlich klar. China hat mehr und mehr Interesse daran, intellektuelles Eigentum zu schützen. Huawei, BYD. Nicht? Und von dort her ist China im besten Eigeninteresse auf dem Weg zu einem relativ seriösen Spieler auf diesem Gebiet. Der Trend ist klar, aber es ist immer noch ein heterogenes Bild.
Eine grosse Botschaft für China, aber jetzt müssen wir herausfordern. Christoph, China geht es aber auch schlecht. Haben wir aufgeschrieben, die Stichworte sind hohe Jugendarbeitslosigkeit, steigende Löhne, massive Überalterung, schwache Nachfrage im Inland. Also China kämpft auch mit Herausforderungen. Wie sind sie denn im Inland aufgestellt? Wir haben ja früher das Gefühl gehabt, eben ein Wandel durch Handel wäre dann demokratisch, das antönt, man kann nur innovativ sein in einer offenen Gesellschaft. China geht einen anderen Weg und zwar erfolgreich, aber Probleme haben sie auch.
Auf jeden Fall. Und darum, du hast gesagt, in grossen Botschaften für China, ich glaube, oder mein grösstes Anliegen ist, dass wir anfangen, ein ganzheitliches, aber ein realistisches Bild von China zu zeichnen. Zu den grössten Nachteilen von dieser Makroplanung in China gehören die Risiken, die Makroplanung in sich birgt, in einem autoritären System. Siehe Einkindpolitik, siehe Covid-2.0, nicht die zweite Phase, das sind ja echte Enttäuschungen gewesen. Und haben auch entsprechend zu Wellenschlägen geführt, innenpolitisch. Makroplanung ist dann gefährlich, wenn man es auf den Sozialbereich, Social Engineering ist enorm gefährlich, wenn man es auf Gesellschaft anfängt umzulegen. Und das passiert in China auch immer wieder. Und darum muss man halt schon relativieren, wo sie stark sind, was aber auch die Risiken sind von dem, was in China passiert. Für die chinesischen Leute, sind meistens Ingenieure, ja, hat Zeiten gegeben, das ganze Politbüro, ja, zentral, also die kleinste Zelle der kommunistischen Partei sind alles Ingenieure. Das sind Leute, die machen. Aber on the downside, die betrachten Gesellschaft als formbare Masse, mhm, wo du auch kannst machen, machen, machen. Die Seelenklempnerei oder eben der uralte Machbarkeitsglauben ist im Prinzip eine übersteigerte Form von Technokratie. Mhm. Und das ist gefährlich. Darum, das Dümmste wäre, da anstehen und sagen, ja, also die machen alles gut. Nein, nein, die haben auch gröbere Probleme.
Mhm. Aber China kann ja eben so zum inneren Problem jetzt lösen. Kann das Politbüro einfach einen Plan ausarbeiten, sagen, so machen wir es, alle Firmen und Unternehmen müssen es so machen. Sie können in die Hände klatschen und sagen, morgen müssen wir alle Junge einstellen, Problem gelöst.
aber das, sagen wir, da hat Christoph eigentlich das richtig gesagt, auch vorhin, China ist ein schlaues Land und keine Unternehmer dort, weil es sind viele, viele gute Unternehmer. Die werden nicht einfach Leute einstellen und sagen, die Beschäftigung bezahle jetzt und ich verdiene kein Geld. Oder sie, das Ganze ist so getrimmt, dass da muss schon was dabei herausschauen, sage ich. Und deswegen, der Staat wird das auch nicht so tun.
Level Playing Field, ist das okay in China? Wie sieht es mit den öffentlichen Ausschreibungen aus? Hat man da als westliches Unternehmen eine gute Chance? Ich habe von einem Unternehmer in der Schweiz gehört, wo der durchaus noch grosse Mängel sieht, dass man immer wieder ausgeschlossen wird, dass eben das Level Playing Field nicht so fair ausgestaltet ist.
Ich denke, dass die Situation bei... in China, es gibt Ausschreibungen vom Staat und dann nachher ist es eigentlich so, sie haben drei verschiedene Ebenen von Unternehmen in China. Also es gibt die SOEs, das sind State-Owned Enterprises, die großen Konglomerate, nachher gibt es die private Wirtschaft und dann gibt es die Foreign Investment Joint Ventures, so diese verschiedenen Klassen und überall, wo natürlich ausländische Unternehmen sind, etc., wo sich um Investitionsgüter kümmern, da kann man hin und auch verkaufen. Und dann ist es natürlich so, dass bei staatlichen Unternehmen schaut der chinesische Staat schon drauf, was wird jetzt wo eingekauft und gibt es das auch im eigenen Land. Das ist schon ein Trend, was wir sehen. Und es ist auch festgeschrieben.
Du stellst nicht eine systematische Benachteiligung.
No. Ich denke, und das ist ja das super Spannende. Und das ist das China. China lässt zu, dass man einen Wettbewerb hat und man muss in diesem Wettbewerb bestehen. Und wenn man nicht besteht, dann sinkt man einfach im Gesamtsystem. Und das geht für Automobilhersteller, das geht für Elektronikhersteller, das geht für alle Unternehmen. In China ist das nicht einfach. Man muss richtig kämpfen als Unternehmen, um dort erfolgreich zu sein und zu bleiben.
Kommen wir zum Freihandelsabkommen. Die Schweiz hat ja als erstes europäisches Land ein Freihandelsabkommen können abschliessen mit China, das bilaterales. Jetzt soll das modernisiert werden. Jens Ding, was sind deine Wünsche als Unternehmer? Was wäre für dich das Wichtigste, die wichtigsten Punkte in diesem Freihandelsabkommen? Wo sollten angegangen, wo sollten verbessert werden?
Es gibt ja einmal Reduktion von Importzöllen. Mhm. Es gibt natürlich auch das Schützen von dem, was wir jetzt gesagt haben, vom geistigen Eigentum, Know-how. Und natürlich auch, dass wir weiterhin einen freien Zugang haben zu Ausschreibungen, die dann stattfinden in China.
Mit Präzisionsmaschinen haben die, glaube ich, immer noch Zollbarrieren von 10%. Ja. Ist das richtig?
Korrekt.
Und da hoffen die natürlich, dass das... Ist nur ein Ziel oder ist das nur ein Wunsch?
Es muss ein Ziel sein. Also ich meine so, es muss ein Geben und ein Nehmen vorhanden sein. Das heißt, wenn China in die Schweiz liefern können, und da kommen sehr viele Güter zunehmend mehr, und da wird das auch so sein, dass man sagt, okay, geben und nehmen. Ja.
Hat Christoph das Freihandelsabkommen, womit Sie seit 10 Jahren haben, hat das der Schweiz gegenüber anderen westlichen Investoren, Unternehmen in Zusammenarbeit mit China einen Vorteil verschafft?
Ganz klar ja, auf jeden Fall.
Okay.
Wir sind die Ersten gewesen. Also Island, Schweiz sind die Einzigen. Wenn man jetzt Island auch als europäischen Staat betrachtet, wir sind die einzigen Europäer, die Freihandelsabkommen haben mit China. Und da ist 2014, da hat uns First Mover, nicht, da sind wir die Ersten gewesen und haben uns ja können etablieren. Auch darum, weil wir damals noch als, ich sage mal, gerade auf der Menschenrechtsseite viel unproblematischer gewesen sind für China. Mhm. Wir haben dort noch, ich sage mal, einen umfassenderen Ruf gehabt, auch als neutraler Player. Mhm. Und wo das die Schweiz eben pragmatisch ist und nicht so ein bisschen ideologisch, wie die EU EH war damals, ich rede jetzt von 2014. Und da ist halt auch wieder China nicht. Sie verbietet sich halt auf der politischen Seite jede Einmischung. Und dann kann man das akzeptieren und pragmatisch Führungen und Opportunitäten suchen und opportunistisch, pragmatisch sein und auch dazu stehen. Ich würde auch noch etwas anderes sagen, Michael. Das Freihandelsabkommen mit China, gerade in der heutigen Zeit, da ist ziemlich viel Gold wert.
Ja.
Weil, was ist denn die Alternative zu einer, ich sage mal, pragmatischen Äquidistanz heute, nicht?
Absolut.
Und am Horizont ist natürlich etwas ganz anderes, was uns blühen kann, nämlich, dass die Amerikaner plötzlich sagen, them or us.
Ja.
Und da wäre dann so ein Super-GAU, wenn wir in so eine Situation hineinkommen. Ja. Und da kämen dann plötzlich Entscheidungen zu auf die quasi neutrale Schweiz, wo wir uns nicht so gewöhnt sind.
Swissmer hat übrigens gerade jetzt eine Kampagne gestartet für den Freihandel, um aufzuzeigen, was eben die sehr vielen positiven Seiten sind vom Freihandel, gerade in einer leicht disruptiven Zeit, in der wir jetzt drin sind. Die Modernisierung des Freihandelsabkommens, was wären für dich so die wichtigsten Punkte, Christoph?
Du meinst jetzt inhaltlich in der Einzelnen?
Ja.
Ich bin Staatswissenschaftler.
Ja.
Ich take the fifth, sagen die Amerikaner. Okay. Lieber nichts dazu sagen.
Ja.
Generell nicht. Was wir rausholen können, suchen und holen für die Schweizer Wirtschaft.
Ich möchte zum Abschluss kommen. Ich habe vorhin gefragt nach eurem Eindruck zu China. Jetzt möchte ich, dass ihr China einen Ratschlag gebt. Am chinesischen Staatspräsident, am Xi Jinping. Christoph, was möchtest du ihm heute da aus dem TikTok, wo er wahrscheinlich schaut, mitgeben?
Also bevor er mir einen Ratschlag geben würde, würde ich mich etwa fünfmal entschuldigen, dass er mir jetzt einen Ratschlag will geben will, weil das ist gerade nicht unbedingt ein Zeugnis oder ein Indiz für Respekt. Jetzt aber zum Mitspielen. Ich glaube, ich würde Xi Jinping sagen, have faith. Ja, vertrau in deine Menschen, vertrau in deine Zivilgesellschaft. Es ist immer ein bisschen schwierig, in China von einer Zivilgesellschaft zu reden, weil es ganz eine andere soziale Tradition ist als Europa und USA, als die westliche Welt. Aber ja, hab mehr Vertrauen in die Menschen in China, weil solange man ja nur eben als formbare Masse und als unter technokratischen Gesichtspunkten anschaut, kommt es immer wieder zu gigantischen Fehleinschätzungen. Aber ich fürchte, er wird nicht wirklich hören.
Ich schicke es. Jens, bist du so mutig und du einen Ratschlag erteilen?
Ich schließe mich dabei Christoph an und sage, das ist sehr, sehr schwierig, weil was wir gesehen haben von China mit diesem großen Land, mit diesen vielen Einwohnern, was sie dort geschaffen haben in Bezug auf Geschwindigkeit, Ordnung und Infrastruktur etc., das ist super beeindruckend. Weil China bewegt sich jetzt in eine komplett neue Atmosphäre, wenn man so will. Und wenn man jetzt, ich sag mal, draußen ist und man handelt dann mit der Welt und will noch mehr Ware liefern, ist auch das Vertrauen in China von uns allen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dass wenn China eigentlich dieses Miteinander weiterhin gut beherrschen, wird das Land in den nächsten vielen Jahren gut tun.
Jens Ding, Christoph Frey, ganz, ganz herzlichen Dank für den spannenden, aber auch unterhaltsamen Austausch zu China. Ich wünsche euch sehr viel Erfolg weiter in China und dir weiterhin alles Gute als Professor und als Weltreisender, der jetzt mittlerweile auch bist. Das war der Tech Talk. Wenn ihr interessiert sind an den Herausforderungen der Schweizer Tech-Industrie und wie sie die meistern, dann abonniert uns auf dem Kanal, wo ihr wollt. Sie sind jetzt unten eingeblendet. Wir kommen alle Monate mit spannenden Themen um die Tech-Industrie, sei das technischen Einblick, sei das eben auch Weltpolitik. Danke vielmals fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.